DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge vom DBZ-Podcast. Wir sind heute zu Gast in Zürich bei ENI ArchitektInnen. Die drei Buchstaben gehen zurück auf die drei Büropartnerinnen von Ilda, Eli Moussaiebi und Christian Indebizin, die seit 2004 als Büro gemeinsam arbeiten und sich neben großen und kleinen Architekturen mit städtebaulichen Entwürfen und immer wieder mit dem Wohnungsbau befassen. Hierüber wollen wir heute gerne sprechen, nicht nur weil das Thema schon seit langem so eindringliches ist, sondern auch weil ENI sich in ihrer Arbeit immer wieder damit auseinandersetzen. Dabei entstehen komplexe und vielfältige Grundrisstypen, die sich trauen, auf unkonventionelle Konstruktionen und Raumaufteilungen vorzuschlagen. Und dies wiederum spiegelt sich auch in der Morphologie und der städtebaulichen Position der Entwürfe wider. Diese sind dabei vielfältiger als klassische Zeilen, Blöcke oder Reihen. Woher diese Vielfalt kommt, was eine Wohnung leisten sollte und wie all das umgesetzt werden kann, wollen wir heute besprechen. Wir sind
Michael Schuster
und Hartmut Tränzchen. Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir bei euch hier zu Gast sein dürfen. War bisher eine sehr schöne Gastfreundschaft. Hat viel Spaß bisher gemacht. Ich glaube, von dem Spaß übernehmen wir jetzt einfach mal in den Podcast. Genau. Also bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, mögt ihr einfach mal kurz erzählen, wie ihr drei euch eigentlich kennengelernt habt, wo da so eure gemeinsame Wurzel ist?
Die Wurzeln sind unterschiedlich. Ron und Christian kennen sich eigentlich schon länger. Und wir waren aber alle zu dritt an der ETH und haben uns dort auch in der Dreierkonstellation kennengelernt.
Wir kennen uns tatsächlich schon seit wir 13, 14 sind. Und wir haben ja auch ganz unterschiedliche Wege. Also ich mag mich erinnern, dass ich eine Lehre als Hochbauzeichner gemacht habe, währenddem Christian im Gymnasium war. Und wir haben zu dieser Zeit schon geträumt von hohen Häusern, irgendwo in den Bergen und so weiter, haben gemeinsam Reisen gemacht. Und dann kam dann im Studium Elli dazu und dann war es ja nicht klar, dass wir ein Büro zusammen haben. Das hat sich dann so ergeben.
Also nach dem Studium relativ schnell los?
Genau, wir haben alle so für kürzere bis kurze Zeit noch für andere Architekten gearbeitet nach dem Studium, aber dann tatsächlich recht bald uns selbstständig gemacht, ein kleines Büro gemietet. Man muss sagen, ohne konkreten Auftrag oder so konkrete Idee, wo es hingeht. Es war mehr so eine Art Ungeduld, einfach selber auszuprobieren. Und genau, das war dann auch möglich, weil wir noch so Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterin hatten an der ETH, also konnten wir das ein bisschen finanzieren, haben dann mit kleinen Umbauten dann einen kleinen Neubau, dieses Haus für den Gärtner begonnen und so weiter, bis wir aber dann so größere Wettbewerbe gewonnen hatten, hat es dann doch 5 Jahre etwa gedauert.
Vielleicht ein Schwenk auf die Arbeitsweise. Wenn man auf die Internetseite geht, dann sieht man Visualisierung und natürlich Projektfotos, aber man sieht auch immer wieder Handskizzen, mit denen viel gearbeitet wird, anscheinend auch um Grundrisse zum Beispiel zu entwickeln.
Ja.
Wie wichtig ist, wenn ihr arbeitet oder schon immer zusammengearbeitet habt, dieses Arbeiten mit der Hand und Skizzen zu machen für euch? Wie funktioniert das? Was hat das für eine Bedingung für eure Entwürfe gemacht?
Hey, Skizzen sind extrem wichtig, immer noch, eigentlich fast wichtiger als am Anfang, wo wir noch selbst mehr gezeichnet haben am Computer, wobei Christian und Ron das auch immer noch machen. Von Hand skizzieren, das macht einerseits extrem Spaß, man probiert so aus, es gibt so die direkte Verbindung von Kopf zu Hand, und dann ist es aber auch toll, mit Studierenden zusammen zum Beispiel auch an Skizzen gemeinsam zu entwerfen und Sachen auszuprobieren. Die Geschwindigkeit ist einfach eine andere und es ist dann auch vielleicht ein bisschen intuitiver, so wie man Dinge sich vorstellt und skizziert, als wie wenn man das schon in einem Maßsystem geometrisch im Computer aufzeichnet. Wir sagen jeweils auch unseren Studierenden, hey, mach doch das mal erst als Skizze, schaut das mal an, bevor ihr das in den Computer überträgt. Ihr verbraucht viel, viel Zeit in einem ganz kleinen Maßstab, anstatt dass ihr eben von Hand zeichnet und ausprobiert. Skizzieren ist extrem etwas Schönes auch, so Handwerkliches, was wir gerne pflegen und gerne auch weitergeben. Aber wir stellen schon auch fest, dass es jetzt nicht so ist, dass alle das so machen würden.
Du hast gerade die Studierenden angesprochen. Wie wichtig ist für euch der Bereich der Lehre, der Forschung? Es spielt ja schon eine große Rolle, wenn ich mir jetzt jeweils eure Vitas anschaue.
Ja.
Was nehmt ihr damit? Was bringt ihr euch an? Wieso ist das so ein, ich habe so den Eindruck, das ist so ein, auch so ein weiteres Herzensprojekt von euch, oder?
Es ist einfach ein toller Raum, um Dinge auszuprobieren, wo man vielleicht in der Praxis nicht die Gelegenheit, die Zeit und letztlich auch die Mittel hat. Und es sind, es gibt ja nicht diesen Fluchtpunkt der Realisierung, oder was einem eben einfach Freiheiten gibt. So, ich würde sagen, das für mich ist das eigentlich so der wichtigste Punkt, so der Raum fürs Ausprobieren und selber lernen.
Ja, genau. Also ich unterrichte ja nur Masterstudierende und mir ist wichtig, so auf Augenhöhe mit den Studierenden im Austausch zu stehen. Also wir bringen ja einfach ein bisschen mehr Erfahrung mit, aber es ist trotzdem es kann ein Austausch auf Augenhöhe entstehen. Und was entscheidend ist, dass wir die Aufgaben, oder ich zumindest die Aufgabenstellung bewusst so wähle, wo ich selber auch nicht genau weiß, wohin der Entwurfskurs führt. Und dann wird es interessant und dann werden wir auch den Studierenden gegenüber glaubwürdig. Weil wir also uns dem auch aussetzen, weil wir nicht wissen, wohin die Reise geht. Und der Prozess ist ja ganz entscheidend. Und das hat ja dann eben auch mit dieser Skizzenfrage zu tun. Also beim Skizzieren ist man ja unscharf und ungenau. Es gibt Interpretationsspielraum, den es ja in der CAD-Zeichnung nicht in diesem Maß gibt.
Ja, ich meine, so. Die Frage, wie man dann unterrichtet, ist dann die nächste Frage. Und ich finde auch, beide haben, ihr habt es gesagt, es geht darum, wie vielleicht kleine Forschungsfragen zu stellen. Vielleicht ist Forschung auch übertrieben als Wort, aber es geht um Fragen, die uns interessieren. Und ich stelle fest, je länger wir unterrichten, desto eher stelle ich dann auch Fragen, eben wie Ron das auch schon gesagt hat, wo ich vielleicht die Antwort noch nicht weiß oder wo eben ein neues Material hineinkommt und so. Und das macht einen extrem Spaß, gemeinsam mit Studierenden ein Thema zu erarbeiten. Wir sehen das wirklich als Mittel, um neue, vielleicht auch neue Felder anzueignen, Wissensfelder, ja.
Ihr habt über das Thema Handzeichnen gesprochen. Jetzt gehen wir mal 2-3 Schritte weiter. Nutzt ihr in irgendeiner Art und Weise an der Hochschule oder beziehungsweise bei euch im Büro auch irgendwie künstliche Intelligenz? Oder ist es, wo ihr sagt, nee, das kann es uns eigentlich jetzt momentan noch nicht so wirklich da. Also vertrauen wir eigentlich mehr so unsere Kreativität, ja?
Nee, also das sicher nicht. Wobei du hast mal gezeigt, was eigentlich ginge, Ron, aber eigentlich nein. Also es gäbe ja schon auch so Crea und Midjourney und so Sachen, aber das nutzen wir nicht.
Also das, Entschuldigung, das ist ja Bildproduktion.
Ja,
das
wäre ja.
Und also für die Grundrissarbeit kennen wir jetzt noch nichts, das uns so dienlich wäre. Weil, vielleicht um das nochmals zu verdeutlichen, was Elli gesagt hat, ich glaube, das Entscheidende an der Skizze ist wirklich die Geschwindigkeit und die direkte Verbindung von Blatt und Kopf. Also das ist einfach, das schafft man eigentlich mit keinem anderen Medium. Und oder so, die Hand geht wie mit dem Gedankengang mit. Also es ist eigentlich eine suchende Arbeit, oder? Also ich mache etwas und weiß vielleicht noch gar nicht genau, was ich mache oder was dabei herauskommt. Also ich glaube, das ist wirklich die große Kraft der Skizze. Also für dann sage ich, ich bin eigentlich ein Bleistiftarchitekt. Also für mich ist das bislang unersetzbar. Ich wüsste gar nicht, wie sonst entwerfen. Und das fängt ganz am Anfang an. Natürlich das Wort, das Sprechen darüber ist auch immer sehr, sehr wichtig und begleitet dann aber durch den ganzen Wettbewerb hindurch, respektive auch Folgephasen, verändert natürlich ein bisschen den Charakter, oder? Also irgendwann nimmt man auch den Maßstab zur Hand, irgendwann hält man einen Ausdruck unter Skizzenpapier und überzeichnet den Ausdruck, modifiziert ihn über die Skizze und so weiter. Also die Skizze ist natürlich auch nicht zu jedem Zeitpunkt im Prozess das Gleiche.
Ja, und die künstliche Intelligenz ist uns wirklich nicht dienlich. Also das stellen wir fest. Es gibt ja schon Büros oder in der Architekturwelt entwickelt sich das so langsam. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass sich das irgendwann etabliert. Wir stellen einfach fest, über das Skizzieren und über das Sprechen entstehen Synapsen, die quasi das kollektive Wissen der künstlichen Intelligenz bei weitem überflügelt. Und also eben wir sind glaube ich auch ein Büro, das sich so in Nischen oder so die Herausforderungen, die Erfindungen liebt. Und dort bin ich auch völlig entspannt. Also da können wir uns auch ein bisschen davon schützen, mit KI oder BIM und so weiter arbeiten zu müssen.
Das Thema von dem Podcast ist ja eigentlich, und auch von dem kommenden Heft, ist ja Wohnen. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in der Hochschule dann für euch auch ein Thema ist und ihr einfach viel wohnbar arbeitet.
Ja. Unbedingt, eigentlich nur.
Okay, also tatsächlich, das ja. Ist ja. Auch dann bei dir.
Mehrheitlich, ja.
Ja, okay. Ihr tragt es dann ja in die Hochschule rein. Also ihr seid ja denn deswegen auch da, weil ihr das macht. Mhm. War das schon immer so ein Ding, dass man das Wohnen das interessante Feld war? Wir interessieren uns weniger für Museen vielleicht oder wir machen nicht so viel Sakralbauten, sondern Wohnen.
Ja, es gibt vielleicht zwei Gründe. Einerseits ist es der Kontext, der dazu geführt hat, dass wir so Wohnspezialistinnen geworden sind. In Zürich gibt es nach wie vor Wohnungsknappheit. Das war auch so, als wir begonnen haben. Die meisten offenen Wettbewerbe waren Wohnungsbauwettbewerbe. Es ist nicht ohne den Kontext, dass wir so Wohnen so spannend finden. Deswegen, dass der Kontext macht was mit einem. Wären mehr Schulhauswettbewerbe beispielsweise ausgeschrieben gewesen, hätten wir vielleicht mehr Schulhäuser gemacht. Es war in dieser Zeit tatsächlich so. Andersrum finden wir schon aber auch Wohnen so interessant, weil es die Essenz der Architektur ist, finde ich. Also als ich noch in Deutschland unterrichtet habe, festgestellt habe, war, dass Wohnen eigentlich wie ein bisschen ein Spezialfeld ist der Architektur und gar nicht in der Architektur liegt. Ich weiß nicht, ob Christian du diese Erfahrung auch teilst, aber eigentlich ist Wohnen so alltäglich und total eigentlich so eine also jeder hat eine Wohnbiografie und es war dann erstaunlich festzustellen, in wie weit weg es dann von der Architektur unterrichtet wurde. Und wir haben dann versucht, eigentlich jetzt auch bereits an der TU Darmstadt, als ich damals war, das Wohnen als Teil der Architektur zu unterrichten, mit den Fragen der Architektur, Proportionen, beispielsweise Materialien, die mit dem Wohnen jetzt Sinn machen, aber die als Teil eines Architekturdiskurses zu lesen und nicht als ein spezifischer Teil, wie irgendwo, was irgendwo zwischen, weiß auch nicht, Ausführung und ich weiß gar nicht, wo es liegt, jetzt in Deutschland, aber es kam mir immer ein bisschen komisch vor.
Also ich teile das und wenn ich es jetzt so runterbrechen müsste, ist vielleicht so meine Message, die ich fast semesterweise wiederhole, ist eigentlich die, dass Wohnungsbau eben kein technisches Problem ist, sondern eine architektonische Herausforderung. Also dass auch Wohnen nicht einfach eine Summe von Zimmern ist an einem Korridor, sondern dass eine gute Wohnung auch eine Idee braucht, eine architektonische Idee. Und da liegt eigentlich so mein Fokus der Lehre im Vermitteln, was ist eine architektonische Idee. Das ist eigentlich etwas vom Schwierigsten zu artikulieren.
Ja, und im Wohnungsbau ist es ja total spannend, weil man so zwischen Rationalität und Träumen sich bewegen muss. Also Wohnungsbau muss ja, da muss jeder Quadratmeter herausgeholt sein und da geht es ganz viel um Maße, Mathematik und so weiter. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, sich vorzustellen, wie man am liebsten wohnen würde an diesem Ort. Also das ist so der träumerische Teil.
Ja, und Wohnungsbau ist halt extrem konventionell und standardisiert. Das stellen wir auch jeweils fest. Und deswegen versuche ich jetzt zum Beispiel an der Hochschule jeweils Fragen zu stellen, die gar nicht so nahe am Wohnen sind und darüber dann das Wohnen herauszufordern. So wie Fragen über die Energie oder Fragen der Dauerhaftigkeit, Fragen eines bestimmten Typus wie des Zusammenlebens und so eigentlich so dem Wohnen neue Impulse zu geben, weil wenn wir heute den Wohnungsbau anschauen, stellen wir fest, dass es extrem konventionell gedacht ist, mit Elternschlafzimmer, Kinderschlafzimmer etc. Aber eben, was Christian schon gesagt hat, es fehlt eigentlich wie so die Idee, ja, was es sonst sein kann.
Das macht jetzt die Frage auf, also es kam gerade ein schönes Wort, Wohnbiografie, fand ich gut. Also eben die Frage, wer wohnt eigentlich wie zusammen heutzutage? Mhm. Ihr, glaube ich, auch selber einfach experimentieren können in euren eigenen Projekten mit unterschiedlichen Grundrisstypen und wie kann man unterschiedliche Wohnideen oder Biografien behandeln. Und das kommt dann auch der Hochschule sicherlich auch zugute und umgekehrt. Aber könnt ihr da ein bisschen mehr zu erzählen, was die Resultate da waren oder welche Punkte da für euch wichtig waren oder was die Erfahrungen aus dem Büro auch sind? Wie behandelt man eine Wohnbiografie? Wie findet ihr eine Form?
Also da muss man vielleicht vorausschicken, wir kennen ja in aller Regel die Bewohner nicht, die dann zukünftig in unsere Wohnungen einziehen. Also darum waren wir zumindest ein Stück weit immer sehr skeptisch, auch so mit einem allzu soziologischen Approach. Also wir haben eigentlich immer gesagt, es gibt keine geschlossenen Milieus mehr. Man kann nicht mehr sagen, es gibt die bürgerliche Wohnung, es gibt die Arbeiterwohnung, weil es diese Milieus gar nicht mehr gibt. Das heißt, wir haben eigentlich, es hat sich wie atomisiert. Wir haben eben, jede Biografie ist ein Einzelfall. Wir haben nur noch mit Einzelfällen zu tun und es ist wahnsinnig schwierig, eigentlich quasi so Wohnungen zu machen, welche auf diese Einzelfälle eingehen. Das, oder? Das geht einfach nicht, das ist ein strukturelles Problem. Und da, wir haben aber dann umgekehrt gesagt, ja, vielleicht ist es auch eine Chance für die Architektur, weil eben dann ein räumliches Thema, eine räumliche Idee oder jetzt wie im ZWAT eine Idee für die Wärme oder so, oder? Also es werden dann eben eigentlich sehr, fast schon urarchitektonische Themen plötzlich auch wiederum wichtig, wenn man diese Zielgruppenfrage so ein bisschen beiseite schieben muss.
Vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu präzisieren, jetzt ist schon ZWAT gerade aufgekommen und wir haben schon darüber gesprochen, hier überlegt, Elemente einzubauen, die haben eine gewisse Funktion für den Raum als Wärmebringer. Ihr habt bewegliche, also ihr arbeitet gerne mit Pivottüren zum Beispiel, wir haben über viel Art heute gesprochen. Das sind ja schon auch Themen in der Architektur, die im Prinzip unabhängig sind von den Nutzerinnen und Nutzern. Die funktionieren eigentlich für sich
als
Qualität, oder? Die Frage war so, also was, da könnte man jetzt ansetzen und fragen, diese Elemente, wo sind, wie viel spielt ihr und wo habt ihr Sachen entdeckt, wo ihr sagt, das machen wir öfter, das haben wir eine gute Erfahrung mitgemacht. Und man könnte jetzt natürlich auch abheben und fragen, naja, wir wissen halt, es gibt immer mehr alte Leute in der Gesellschaft, die brauchen einfach einen anderen Grundriss vielleicht oder andere Einbauten zumindest. Wir sehen, dass es immer mehr Clusterwohnungen gibt, wo halt mehrere Generationen zusammenkommen können, wo Familien wachsen und schrumpfen können. Könnt ihr darüber was erzählen? Ist da Erfahrung bei euch? Oder ist das halt auch eine Sache, wo ihr sagt, das ist im Prinzip immer drin?
Ja, also vielleicht einfach so in Bezug auf die Elemente, die du zuerst angesprochen hast, so Türen, Heizungen, Fenster, Wände. Ich meine, am Ende, wenn wir es wie nochmals runterbrechen, geht es ja auch darum, die einzelnen Elemente zu befragen und wie vielleicht auch nochmals zu prüfen, was können denn diese Elemente leisten? Jetzt im Wohnen beispielsweise, was kann eine Tür leisten? Und wir haben ja vorhin jetzt auf dem Dach gesehen, wenn ein Zimmer mehr als eine Türe hat, dann macht das den Grundriss extrem viel reicher, zum Beispiel. Oder dann bei den beweglichen Wänden, beim performativen Haus, ging es ja auch darum, so eine Zwischenlösung zwischen beweglicher Wand oder Tür zu finden, um so eine gewisse Aneignbarkeit zuzulassen für die Bewohnerinnen. Sie können entscheiden, wollen sie das Haus offen haben oder wollen sie es eher irgendwie geteilt sehen.
Machen die Leute das?
Ja, also beim performativen Haus war es aber eigentlich klar, dass wir gesagt haben, es geht nicht um diese täglichen Änderungen die ganze Zeit, sondern eigentlich um die Möglichkeit, eine Änderung zu vollziehen, wenn man möchte. Und diese Möglichkeit alleine bereichert schon. würde ich sagen, ja. Und wir haben ja danach das gemessen. Es gab ja auch diesen Prototyp auf der Dachterrasse der ETH. Das stand dann 1,5 Jahre da und wir hatten dann 90 Testbewohnerinnen, die je für eine Woche da gewohnt haben. Und wenn man die ersten 2-3 Tage rausnimmt, hat man aber noch gesehen, am Ende haben sie natürlich weniger bewegt, aber sie bewegen. Und es braucht einen äußeren Anlass, um zu bewegen, also wie einen strukturellen Anlass. Zum Beispiel, wenn ein Gast kommt oder wenn Tag und Nacht ist, dann fängt man an, die Dinge sich wie so anzueignen oder so zu verändern, weil man es dann komfortabler findet.
Mich würde nochmal interessieren, wie wohnt ihr eigentlich? Jeroen, bei dir haben wir es ja gesehen. Mhm. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz sagen, was ist für dich bei deiner Wohnung das Besondere, wo du sagst, deswegen ist es genau meine Wohnung?
Es ist nahe beim Büro.
Okay, das sind jetzt mal den Aspekt.
Es sind zwei Geschosse, Differenz, aber es ist tatsächlich so. Es sind ganz viele Dinge, ich mag jetzt da auch nicht alles aufzählen, aber also ich glaube wichtig, und das habt ihr auch gesehen, oder wenn man reinkommt in die Wohnung, ist diese Patio. Und der Patio ist ein Garten mitten in der Stadt, den man für sich alleine hat. Und das ist ja ein Wunsch, der in der Gesellschaft tief drinsteckt, so der Wunsch nach dem eigenen Garten oder nach einem grünen Umfeld. Das ist vielleicht so wie eine mögliche Antwort, wie man in der Stadt wohnen könnte. Und das andere ist, Christian hat es ja auch schon gesagt, mit den Türen, also ich mag das nicht, wenn man in ein Zimmer geht und es gibt nur einen Weg rein und raus. Oder man kann verschiedene Wege durch die Wohnung gehen, und das Dritte, das ich vielleicht noch sage, ist so, dass das Spannungsfeld zwischen dunkleren Zonen, wo ja dann dieses grüne Licht vorherrscht von den Blättern im Garten, und dieses ganz, also da gibt's ja dann auch ganz helle Räume, wo man dann in die Straße sieht und so weiter.
Und bei euch beiden?
Wir wohnen auch in einem Haus, das wir gebaut haben, in einem bisschen weiter oben am Hang, in einem alten Wohnquartier. Das Haus steht in einem großen, auch so Gartengrundstück mit einem tollen alten Baumbestand und ja, verspannt sich eigentlich so in diesen Bäumen. Wir wohnen da jetzt schon seit 10 Jahren, und ich glaube, was da toll ist, ist so, oder was wir da mögen, ist so eine Art Weichheit im Raum, die geht dann auch weiter, auch über so lichtgraue Wände, wie du es jetzt hier oben auch hast, also wo eigentlich dieses schattige Licht von diesem Baumbestand so wie fast noch verstärkt wird im Innenraum, also der Raum versucht nicht heller zu sein, als er sein kann. Und die Grundrisse sind eigentlich, den Grundrissen ist, wie so oft bei uns, ist eine Bewegungsform, ein Wegthema unterlegt. Und entlang dieses Weges öffnen sich dann immer wieder Räume nach außen, dann gibt es wieder Schließung, dann wieder öffnet sich auch die andere Seite. Und wir haben das jetzt so motivisch wie mit einem Landschaftsgarten verglichen. Also wo man quasi, Landschaftsgarten funktioniert ja auch über Bewegung, wo sich Szenen öffnen und schließen, wo Nähe plötzlich besteht und dann wieder extreme Weite. Und da, für uns war, aufgrund jetzt von dem, was ich sage, dieses Haus auch immer ein gutes Beispiel so hinsichtlich dieser Frage, was könnte eben eine Wohnung für eine Idee haben, oder was ist eine architektonische Idee auch fürs Wohnen? Also da ebenso, wie macht man eine Wohnung, die eigentlich nach dem räumlichen Prinzip von einem Landschaftsgarten funktioniert, ist eine interessante Frage, wie ich finde.
Wir haben jetzt gerade schon so kurz mal das Pivot angerissen, und wir waren auch in der Wohnung und haben uns das angeguckt. Es gibt spezielle Materialqualitäten, vielleicht mögt ihr da noch ein bisschen was zu sagen. Das ist ja fürs Wohnen auch nicht ganz unwichtig. Ich will Oberflächen haben, ich will eine Lichtreflexion in einer bestimmten Art haben. Es gibt Farbfragen, die wir auch schon besprochen haben. Es sollte einen gewissen Farbton haben, der halt das Licht vielleicht nicht zu sehr mitnimmt. Wie sind da eure Themenlagen und wie testet ihr das zum Beispiel? Bevor ihr das gebaut habt, müsst ihr ja auch irgendwie damit schon mal umgegangen sein.
Ja, wobei das mit den, zum Beispiel mit den leicht grauen Wänden, das war auch so eine Entdeckung. Und nachdem wir das erste Mal gebaut haben, haben wir festgestellt, wie gut das Grau reagiert auf die Lichteinflüsse von außen. Teilweise haben Besucherinnen gedacht, das sei ein leichtes Blau oder ein leichtes Gelb. Das sei gar kein reines Grau, so. Aber das war eigentlich nur über die Reflexion. Das Grau schluckt nicht das Licht wie das Weiß, sondern es dämpft es leicht und reflektiert das äußere Licht. So fanden wir so total interessant, wie stark das eigentlich mit dem Environment, mit dem Außen zusammengeht. Ja.
Das war ein Aha-Effekt. Ja. Ihr habt quasi die Oberflächen so gefärbt und habt gemerkt, okay, das macht dann das und das. Und es gab vorher kein Prototyp oder keine Referenz oder so.
Nein. Prototyp nicht, aber eben, wie ich vorher beschrieben habe, diese These. Also wir haben festgestellt, das ist ein extrem schattiger Ort und wir wollten eigentlich diesen Schatten antizipieren. Das war schon die These. Aber was dann genau diese Farbe macht, so wie es jetzt Elli beschrieben hat, das kann man nicht vorhersehen. Wir haben es auch nicht getestet.
Ja, und was total schön ist jetzt ja, dass es eben so wie eine Art, ja, so dieses Gedämpfte, was ja dann auch so Wohnlichkeit zum Ausdruck bringt. Und das ist ja auch immer die Frage, was ist denn wohnlich? Und üblicherweise hat man ja diese weiß verputzten Wände, einen Parkettboden und so. Und das sind ja auch so komische Standardvorstellungen von Wohnen, die man gerne in Frage stellt. Und hey, eine graue Wand ist ein ganz einfaches Mittel, um vielleicht bereits eine erste Verschiebung nachzuvollziehen.
Also wir haben tatsächlich jetzt schon mehrere Wohnungsbauten so gemacht. Eben auch beim Boden, ich weiß nicht, ob du das, also habt jetzt da oben auch gesehen, also für uns gibt es nicht nur Holzböden im Wohnen, sondern wir haben schon viel mit mineralischen Materialien auch gearbeitet, eben Stein oder solchen Fliesen. Linol beim performativen Haus, oder weil man da fast auch auf dem Boden wohnt oder auf diesen Podesten, oder? Und Linol ist so ein sehr feines haptisches Material, oder? Das eigentlich ja, mit Schuhen fast, Schuh ist fast zu grob für diesen Boden.
Das Material ist generell extrem wichtig in unserer Arbeit. Also sei es eben Oberflächen und so weiter, es ist ja auch, also Oberflächen und auch in der Konstruktion. Aber dazu können wir nachher noch kommen. Aber das Material ist ja sehr entscheidend, damit die Bewohnenden in Kontakt treten können mit der Wohnung selber. Also es gibt ja wenig Berührungspunkte, oder? Es gibt die Türgriffe, Fenstergriffe und so weiter. Aber wenn's einen Anreiz gibt, eine Wand oder irgendwas zu berühren und es ist ein schönes Gefühl dabei, da gibt's eine Beziehung zur Wohnung, die man nicht hat, wenn die Wände glatt sind und weiß gestrichen, zum Beispiel. Und eben das Material, also wir beginnen auch manchmal beim Material im Entwurf. Also bevor wir über Städtebau oder weiß ich was nachdenken, gibt es manchmal auch so eine Materialvorstellung, wie ein Haus konstruiert sein sollte. Also wir haben euch ja vorher das Haus an der Winterthurstraße in Zürich gezeigt, mit diesen Natursteinstützen und Holzdecken. Das ist eigentlich aus der Materialfaszination herausgekommen, respektive mit der Frage, was ist der nächste Schritt für den Holzbau? Und wir stellen ja fest, insbesondere wenn man höher baut in Holz, gibt es ja unglaublich dicke Stützen und das ist einfach nicht materialgerecht, das Haus auf Holz zu stellen, weil Holz besser auf Zug als auf Druck funktioniert. Und deshalb kam dann die Idee, ein druckfestes Material, das eben auch noch ökologisch ist, also weniger CO2-Ausstoß hat, also kein Beton und so weiter. Das sind dann solche Überlegungen, die auch ganz wichtig sind in unserer Arbeit.
Du hast jetzt gerade die Konstruktion angesprochen. Wo kommt eigentlich eure Vorliebe für den Skelettbau her?
Es hat wahrscheinlich auch mit der Möglichkeit der Veränderung und ja, diese Idee, dass wir für Wandel auch entwerfen müssen, zu tun. Also das Entwerfen für den Wandel. Das heißt eben, in zukunftsgerichtet wissen wir, dass unsere Häuser vielleicht auch später verändert werden. Und darüber kam dann die Vorstellung, dass eben ein Skelettbau sich sehr gut dafür eignet und ein Haus, wo jede Wand dann trägt, halt eher nicht. Oder? Und deswegen mit der Frage der Nachhaltigkeit, die ja natürlich immer wichtiger wird, oder viel zu lange übersehen wurde, war die Frage, wie können wir Häuser für die Zukunft bauen, die eben dann eben eine längere, so eine dauerhafte sind. Und das ist dann vor allem der Skelettbau, der dann das erlaubt, ja. Und darüber hinaus ist es aber auch schön, so eine Stütze im Raum zu haben. Also ich glaube, aber am Ende ist es doch auch immer so, ich habe vorhin die Elemente genannt, es gibt eben diese Türen oder eben Fenster oder Heizkörper oder die Stütze, diese Begegnungen mit den Elementen, die man schafft im Raum, wo vielleicht auch Bewohnerinnen einen Moment sowieso eine Art Gegenüber haben, ah, das ist jetzt ja auch noch Teil des Entwurfs. Das glaube ich, das schafft wahrscheinlich schon so identitätsstiftende Momente, wo man sich daran erinnert, ah, das war das Haus mit diesen dicken Stützen oder das Haus mit diesen tollen Türen, wo man vielleicht auch irgendwie Architektur vermittelt, impliziter. Entschuldigung, aber Skelettbau, vielleicht wollt ihr dazu noch mehr sagen.
Nein, ich glaube, es hat wirklich was. Beide Aspekte erwähnt, eben diese Wandelbarkeit und aber auch, was uns architektonisch daran fasziniert. Oder im Wohnungsbau, eben Ron hat es angesprochen, da gibt es ja unzählige rationale Aspekte, also auch die ganze Ökonomie, das wissen wir ja alle, oder? Also es muss immer kostengünstig, kostenbewusst sein und so. Das heißt, wir können keine zusätzlichen Mittel einführen. Wir müssen eigentlich Architektur machen mit den Mitteln, die es zwingend braucht. Und das ist in der kleinräumigen Struktur des Wohnens, ist das die Türe, das Fenster, die Sockelleiste, die Oberflächen, vielleicht eben noch das Küchenmöbel oder so, wobei uns da das Design per se jetzt überhaupt nicht interessiert, aber eben die Proportion der Türe dann schon, oder? Also ist die jetzt hoch und schlank, ist sie niedrig und breit gedrungen und so. Also dass diese Elemente fast so einen anthropomorphen Charakter bekommen. Und wenn sie anthropomorph sind, dann werden sie wie zu einem Spiegel von uns. Oder? Wir können ihnen begegnen, wir können uns mit ihnen identifizieren oder wir können sie auch hassen. Da ist dann wie alles möglich. Aber es ist nicht anonym, oder? Der Raum ist nicht mehr anonym.
Und ich mag es, wenn die Leute, die dann nachher diese Häuser bewohnen, denen unseren Häusern einen Namen geben. Egal ob schlecht. Also es gab schon Wohnsiedlungen, die Mordor heißen. Aber also wichtig und entscheidend finde ich, dass ein Haus eine Identität kriegt. Also nicht nur über die Bewohnenden, sondern als solches auch. Ja.
Ich würde sagen, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort gewesen für diesen Podcast.
Ron macht immer die Schlusswörter. Das ist jedes Mal das Gleiche.
Ja, dann mache ich mal unser Outro. Ja, vielleicht nur eins vorneweg. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch heute, den Tag. Also danke auch nochmal für eure Gastfreundschaft. War wirklich schön hier bei euch.
Ich habe mich super gefreut, dass ihr den langen Weg genommen habt.
Ja, mit der Deutschen Bahn?
Nein, in Teil, genau. Also, ganz zum Schluss für euch nochmal. Das war jetzt unser DBZ-Podcast. Passend zu unserem Heftthema in der Dezember-Ausgabe, die 145. Folge inzwischen. Es geht um das Thema Wohnen. Entwickelt wird das Format vom Podcast immer von der gesamten DBZ-Redaktion und letztendlich produziert bzw. abgemischt von unserem Tonmeister, den Meisenberg. Alle weiteren Folgen findet ihr überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann gerne mit 5 Sternen beim Podcast oder beim Abonnieren von unserem Magazin. Das war jetzt der DBZ-Werbeblock. So, also wie gesagt, vielen Dank. Und ich würde mal sagen, ich glaube, wir sehen uns nochmal auf ein baldiges Wiedersehen.
So toll. Vielen Dank.
Vielen Dank.